Die evangelische Überlieferung. Erstens. Im Jahre 70 oder um einige später gelangte das älteste uns erhaltene Evangelium zur Aufzeichnung. Es nimmt in der Reihenfolge des Kanons die zweite Stelle ein und nennt sich nach Markus. 10 bis 20 Jahre darauf sind das Lukas-Evangelium etwa zwischen dem Jahre 75 und 85 und dann um wenige später, etwa zwischen 80 und 90, das Matthäus-Evangelium geschrieben worden. Diese drei ersten Evangelien haben durchaus denselben Blickpunkt gemeinsam, weshalb man sie eben die zusammenblickenden Synoptiker zu nennen übereingekommen ist. Sie wollen Geschehenes, wenn auch vorwiegend seelisch Geschehenes, erzählen. Also Geschichte schreiben eben doch. Es kam dann aber nicht sehr viel später ein vierter Evangelist hinzu, der sich nach Johannes hieß und diesen für den ausgezeichneten Lieblingsjünger des Heilandes ausgab. Dieser vierte nun verfolgte andere Absichten als die drei früheren. Es besteht ein völliger Gegensatz der Richtung. Die synoptische Erzählung beschreibt den Hinweg von der Außenwelt ins Innere des Hörers und Lesers. Im Johannesevangelium hingegen hat die Erzählung derselben Dinge und Vorgänge bereits den Rückweg angetreten aus der Lehre, die im Herzen des Jesusbekenners lebt, zur Außenwelt, die dieser Lehre nun hinfort unterworfen sein soll. Dennoch spannt sich ein gemeinsamer Bogen über allen vier Evangelien aus, vom Markus-Evangelium zum Johannes-Evangelium. Im Ältesten und bei ihm schon mit besonderem Nachdruck tritt der Sündlose auf den Plan, während die Welt völlig vom Satan besessen ist. Und diese göttliche Ausnahme im menschlichen Bereich ist dann der irdische Jesus im vierten Evangelium vollends und für immer geworden. Auch setzte das vierte Evangelium der synoptischen Abhängigkeit von den Vorgängern die Krone auf. Nur spärlich und zerstreut erzählt es unabhängig von jenen, und höchstens drei Stellen mögen auf historische Tatsachen zurückgehen. Dass Jesus auf dem judäischen Taufplatz neben dem Täufer ebenfalls die Taufe ausgeübt habe, Johannes 3,22. Sodann, Jesus habe das Laubhüttenfest in Jerusalem besucht, Johannes 7,1. Folgende. Endlich, er sei verhaftet worden durch eine Kohorte, die von einem Tribunen befehligt war. Johannes 18,3, 12. Doch ändert das nichts an dem gänzlich ungeschichtlichen Wesen seiner Erzählungsweise. Selbst wenn sie nicht unhistorisch wäre, ist sie sicher antihistorisch. Der vierte erhebt sich hoheitsvoll auf den Schultern der Synoptiker, benützt sie, beruft sich auf sie, will aber über sie hinaus eine ganz andere Art von Evangelium sein, das jene überflüssig macht und sie tief unter sich zurücklässt. So kann geschichtliche Forschung vom vierten her den drei ersten Evangelien nachrühmen, dass sie, jedes in seiner Weise, Memoiren sind und damit innerhalb der Grenze historischer Möglichkeit zu liegen kommen. Sobald man sie nicht von vornherein mit Ansprüchen auf genauen Tatbestand überbürdet, sondern sich auf die Erkundigung beschränkt, ob nicht Spiegelungen der einstigen Jesuspsyche in ihnen aufbewahrt seien, dann erweist sich die historische Nachfrage nach Jesus bei den Dreien keineswegs als aussichtslos. Diese Gewissheit, die wir haben dürfen, tröstet uns über den Wegfall genauer Angaben über Ort und Zeit. Einem wissenschaftlichen Sinne für Seelengeschichte kommt die Sammlung der Logia oder Herrensprüche weit entgegen. Von diesem Spruchgute her lässt sich ein geschlossenes Bild des jesuischen Charakters gewinnen, jedenfalls insofern er religiös ist. Beweisen kann man von keinem einzigen Bibelspruche, dass er wörtlich dem Munde Jesu entflossen sei. Aber die Fülle und Tiefe des Inhalts weist auf einen großen persönlichen Urheber hin. Auch bildet diese Sprachquelle das weitaus älteste Stück der Tradition, obschon das Markus-Evangelium von dieser Vorlage verhältnismäßig geringen Gebrauch machte. In dieser Redequelle überwog ein zufälliges Zusammentragen. Ein nicht völlig fehlender Plan schlug nicht durch. Wohl die längste Zeit hindurch fristete sie nur ein fließendes Dasein, wahllos vermehrt durch unberufen zugestreute Beiträge und wieder ebenso wehrlos von allen Seiten her zerpflückt. Dennoch glaubt man mit einiger Sicherheit, drei Stufen in ihrem Zustandekommen unterscheiden zu können. Die älteste uns noch erhaltene, wenn auch kaum schon die an sich ursprüngliche, findet sich vor in den gleichlautenden Partien, die Matthäus und Lukas der Spruchsammlung entnommen haben, in gleicher Anordnung. Auch Markus hat sich in seiner Weise ihrer bedient. Die beiden weiteren Stufen stellen das Sondergut der Sprüche einesteils bei Matthäus und andernteils bei Lukas vor. Irgendwie, jedoch in einer keineswegs näher zu bestimmenden Weise, haben das erste und das dritte Evangelium unabhängig voneinander in den noch frei waltenden Redeüberlieferungen sich umgesehen. Außerdem aber haben sie gemeinsam den gleichen Wortlaut einer bereits abgeschlossenen Sammlung von Jesusreden benutzt. Ein anderer Unterschied als der einer solchen verschiedenartigen Benutzung trennt die Herrenworte nicht. Sie sind alle von gleichem Wesen nach Form und Inhalt. Und außer dieser Übereinstimmung in sich selbst ähnelt auch die Art, wie sie überliefert worden sind, spätjüdischen und griechischen Sammlungen, die ebenfalls Aussprüche des einen oder anderen verehrten Religionsmannes vereinigen.
Zweitens. Die an den Synoptikern ausgeübte Formgeschichte unterliegt immer noch der Meinung, sie habe die Überlieferung in ihrer Substanz zerstückelt. Ein so schweres Vergehen gegen das Herkommen hat sie gar nicht begangen. Sie hat nur dem literarischen Überzug des Stoffes die ursprünglichen Farben
auffrischend zurückgegeben, seine opalisierende Schlangenhaut, wenn man so will. Zur Struktur und inneren Beschaffenheit der Überlieferung, das entscheidende Wort gesprochen zu haben, darf sie sich nicht einbilden. Der Rahmen ist ja gerade nicht das Bild. Das spüren die Formanalytiker selbst wohl, weshalb man bei ihnen auch gelegentlich manchmal auf den erfreulichen Ausspruch stößt, man hüte sich bei einer solchen Überlieferung, die reicher ist, als wir ahnen, vor allzu schnellen Verdikten. Zu solchen rechnen wir indessen die Grundannahme der Formkritik, der Vita-Form bei Markus sei nicht über den Weg zu trauern. Dem Evangelium des Markus liegt ein Plan zugrunde, der die Gestalt der beiden späteren Synoptiker in ihren Grundrissen entscheidend bestimmt hat. Bis zur Passion überwiegt der Eindruck, man habe es bis dahin bei Markus mit einer unvollendeten Vorarbeit zu tun. Der Stoff sei noch nicht im gewünschten Maße bewältigt und geordnet, so dass der Verfasser den ihm ringsum drängenden mündlichen Nachrichtenstoff zu einem guten Teile links liegen ließ. Er mag sich in einer ähnlichen Lage befunden haben wie kurz vor ihm Paulus, der in seinen Lehr- und Mahnbriefen auch nicht eine geeignete Ablagerungsstätte für ein Wissen um die jesuischen Lebensumstände erblickt hat. Doch lag keinerlei biografische Absicht vor. Nicht wurden Erinnerungen hier erst gesammelt. Die bereits Gesammelten erfuhren nun ihre zweckhafte Zurüstung zu einem religiösen Denkmal für den Sündlosen. Darum also nicht aus allgemeinen Mängeln, sondern weit eher im Banne einer irreführenden Aufgabe, mit der er sich überfordert hat, kürzte, ja verstümmelte Markus weite Überlieferungszusammenhänge, die sich uns in den beiden anderen Synoptikern oft viel ausführlicher als bei ihm erhalten haben. Nun irren lose, rein historische Überreste durch den Text, von denen man oft am besten annimmt, sie seien da, wo sie jetzt stehen, einfach unterwegs liegen geblieben und nehmen ihren nunmehrigen Platz mehr nur zufällig und vorläufig ein. Späteren Verbesserungen setzte die Bildung des neutestamentlichen Kanons und die damit verknüpfte Theorie von der göttlichen Inspiration der Heiligen Schrift ein Ende. So nimmt denn das Markus-Evangelium das Schicksal seiner beiden Gefährten zu einem guten Teile vorweg. Unsere Kenntnis vom Erdenwallen des Jesus haben wir größtenteils ihm zu danken. Das erste und das dritte Evangelium vermögen bei aller Abhängigkeit gegen das zweite ein nicht zu unterschätzendes Maß von Selbstständigkeit zu behaupten. Beide folgen dem Plane des Markus, müssen ihn aber mehrfach auflockern, um für die Einschübe, um die sie ihm zu erweitern gedenken, Raum zu gewinnen. Die meiste Freiheit nahm sich Matthäus im ersten Hauptteil des Markus. Unbesorgt bepackte er gerade diese dicht besetzte Erzählungsstrecke mit breitestem Spruchgut, einmal der Bergpredigt
5-7
und den sieben großen Wachstumsgeschichten.
Gleichnissen
13.
Auf diese Weise verdoppelte er jene Spanne, die bei Markus 7,5 Kapitel ausmacht. Bei Matthäus sind ihrer 15,5 geworden. In der galiläischen Wirksamkeit
4, 12 bis 16, 12
wird Jesus von zwei Seiten her betrachtet. Er ist sowohl Prediger als Heiland.
4, 12 bis 9, 34.
Wie es in der kurzen Einleitung wörtlich aufs Programm des Verfassers geschrieben wird. Er wanderte überall in Galiläa herum und lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium vom Heil und heilte alle Krankheit und alle Gebrechen unter dem Volk.
Matthäus 4, 23.
Dementsprechend entrollt Matthäus zwei Bilder von Jesus. Die Verkündigung in Worten mit dem großen Beispiel der Bergpredigt hat den Vortritt. Die Verkündigung in Taten ordnet die Beispiele einigermaßen nach der Ansage an: Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Aussätzigen sind rein, die Tauben hören, die Toten auferstehen.
Matthäus 11, 5.
Die heilenden Handlungen werden an und für sich gebucht, ohne des Eindrucks Erwähnung zu tun, den sie auf die Öffentlichkeit ausüben. Das ist einer zweiten Gruppe von Erzählungen vorbehalten. Sie führt sich mit der Aufnahme ein, die Jesus in der Öffentlichkeit fand.
9,35 bis 10,42.
Der Verfasser steht unter dem Eindruck der Schwierigkeiten, denen die urchristlichen Gemeindemissionare begegnet sind, und schöpft in dieser Richtung die Herrenworte reichlich aus.
Namentlich in Kapitel 10.
Nirgendwo weicht Matthäus bewusst, das heißt in Verfolgung einer anderen Fährte, von Markus ab. Lässt er einmal 6 Verse der Vorlage weg,
Markus 9, 38 bis 41 und 49 folgende,
so fügt er dafür wieder Stücke bei, die er anderswoher zwischen Markus einschiebt.
Zum Beispiel 16, 17 bis 19, 17, 20, 18, 4, 19, 1, 10 bis 12, 28.
Noch beugt er sich aber dem übernommenen Rahmen und sprengt ihn nicht. Anders Lukas. Bei ihm führen die Eingriffe zu einer Beeinträchtigung des ursprünglichen Markus-Plans. Der alte Rumpfstoff bekommt ein Geburtsevangelium vorgelagert, das jedoch mit dem des Matthäus keinen einzigen Zug gemeinsam hat.
1, 5 bis 2, 52.
Nach Taufe und Versuchung
3, 1 bis 4, 13
läuft der Markusfaden kaum durchbrochen fort.
4, 14 bis 9, 17.
Doch folgt auf die Mitteilung von der Wanderpredigertätigkeit
4, 14 folgende
sofort sein Auftreten in Nazareth.
4, 16 bis 30.
Mit diesen zwei Geschichten wird deutlich ein Thema angeschlagen. In Jesus erfülle sich die Prophetie des alten Bundes, aber gleichzeitig sei auch diese erfolgte Erfüllung verkannt worden. Es wurde somit eine Umstellung aus inhaltlichen Gründen vorgenommen, alles der Markus-Schnur entlang. Nun aber versiegt die Fährte. Es hat den Anschein, als habe Lukas, sonst bestrebt, möglichst in die Fußstapfen des Markus zu treten, die nun eben erfolgte Trennung benützt, um Lückenbüßer anzusiedeln, mit denen er sonst nicht recht gewusst hätte, wohin. Darunter zwei überaus wertvolle Hinweise auf Jesu Umgang mit Frauen. Dann schließt sich an die Dämonenaustreibungen, die im Namen Jesu getan werden, jene mächtige Ausbuchtung an, die dem Lukas eigen ist. Erzählungen, die weder im ersten noch im zweiten Evangelium irgendwelche Begleitung finden. Als Schriftsteller, als dem er sich ja vor den Gefährten bewusst fühlte, befand sich Lukas hier vermutlich in folgender Lage. Im Vergleich zu den beiden anderen sah er sich im Besitze eines beträchtlichen Überschusses an überliefertem Gut, wollte es nicht einfach drangeben und schuf sich so notgedrungen, mit nicht zu verkennender Willkür, einen Behälter, mit dem er den Markusverlauf gleich gründlich, nämlich um ein volles Drittel seines eigenen Umfangs, verdrängte. Aber ziemlich an der Stelle, wo die Unterbrechung geschah, vollzieht sich auch der Wiedereintritt der Abhängigkeit vom Vorgänger.
18,15 ist Markus 13.
Den er
seit Markus 9,40 ist Lukas 9,50
verlassen hat. Solcher Art ist die Selbstständigkeit der etwa gleichzeitigen Matthäus und Lukas gegen den in der Rangordnung des Kanons zwischen sie geschobenen, zeitlich älteren Markus. Unbefangen zu urteilen, muss man sagen, ihre Abhängigkeit von ihm überwiege doch.
Viertens.
Offenbar erstarrte ein literarischer Entwicklungsprozess in einem bestimmten Zustande durch seine uns noch erhalten gebliebene Verschriftlichung. Die Jesus-Theologie der jungen Urgemeinde steht eben im Begriff, eine tatsächlich vorhandene, historisch vermutlich recht zuverlässige Geschichtserzählung von Jesus für ihre dogmatischen und gottesdienstlichen Zwecke zu verschlingen. An gewissen Bruchrändern, in der durch die Last der Gemeindelehre vom sündlosen, eingedrückten, ursprünglichen Gedenkerzählung, die jedenfalls ein ziemlich getreues Bild von des Jesus Erdenwallen enthielt, lässt sich das erkennen. Vor Augen hat Markus selber den geschichtlichen Jesus und keinen andern gehabt, sah ihn aber bereits durch die farbigen Gläser des mit dem Mythos vom Christus getränkten urchristlichen Gemeindeglaubens. Zum Glück für uns ist die auf uns gelangte schriftliche Niederlegung zu einer Zeit erfolgt, wo der dogmatische Aufzehrungsprozess noch nicht völlig zum Abschluss gekommen war, wo somit die Nähte und Bruchstellen einer naiven Jesus-Chronik, die sich in der palästinischen Gemeinde aus dem Andenken der Augenzeugen hatte bilden können, einer sorgfältigen und unbefangenen Textuntersuchung noch erkennbar geblieben sind. Die Überlieferung selbst, von der Taufe bis zum Kreuzestod, entstellend zu benagen, lag für die dogmatische Lehrtendenz keine Veranlassung vor. Oder sie war, wenn sie sich in dieser Richtung versuchte, nicht stark genug, um durchzudringen. Denn man wollte schließlich eben doch sammeln und erfahren, was man noch von dem irdischen Jesus wusste, auch wenn man es in der Absicht tat, dieses irdische Jesusbild in den Schatten eines mystischen Himmelsbildes zu rücken. Bei diesem begreiflichen Verlangen zu bewahren, was man noch wusste, standen dem später sich regenden Bedürfnis nach Aufzeichnung allerhand Sammlungen kleineren Formates schon zu Gebote, die man auch teilweise noch bei Markus wiederzuerkennen glaubt.
Markus 1, 16 bis 39, Teile in Kapitel 2 und 3, 4, 35 bis 5, 43 und andere.
Diese ersten Bearbeiter einer Jesusüberlieferung mussten dem Frommdienst des Schriftstellers, dem sie sich unterwarfen, Tribut zahlen. Sie betätigten als Sammler und Ordner der Jesus-Anekdoten einen naiven Pragmatismus, der sie nach den ganz naheliegenden und augenfälligen Handhaben niederer, unmittelbar greifbarer Art, etwa Stichwörtern oder gleichartigen Gegenständen, für ihre Zusammenstellung greifen ließ. Durchaus ungeschichtlich, weil ein leicht abzulösender dogmatischer Aufstrich, sind die mehrfachen Stellen bei Markus, wonach Jesus eben die Gewissheit von seiner Sendung zum Erlöser der Menschheit als messianische Formel in Gebrauch genommen hätte. Wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten.
Markus 10, 33.
Ganz ähnlich, ja wörtlich gleich, der Menschensohn muss viel leiden. Die Volksältesten, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten müssen ihn verwerfen. Er muss zum Tode verurteilt werden und 3 Tage nachher wird er auferstehen.
Markus 8, 31, ähnlich 9, 30 bis 32.
Niemals sind das Gedanken gewesen, die der irdische Jesus wirklich gehegt hat. Hier spricht der hellenistisch-paulinische Christus. Historisch ist jedoch jenes andere, das, wenn auch verwischt, ebenfalls bei Markus zu lesen steht. Schon in der galiläischen Zeit heißt es, die Pharisäer gingen alsbald hinaus und hielten Rat mit den Herodesleuten, um zu einem Entschluss zu gelangen, wie sie Jesum umbrächten.
Markus 3, 6.
So verloren diese Bemerkung vom tödlichen Hass der Mächtigen an ihrer Stelle sich ausnimmt, findet sie sich keineswegs vereinsamt. Auch die synoptischen Genossen tönen den vollen Nachhall davon zurück. Die Meinung, die in der palästinischen Urgemeinde über die wirkliche Ursache von Jesu Martyrium im Umlauf war, findet sich aufgezeichnet in den Worten: Und König Herodes bekam Kunde, denn sein des Jesus Name wurde offenbar, und er, Herodes, sagte: Johannes der Taufte ist auferstanden von den Toten und deshalb erstarken die Kräfte in ihm. Andere aber sagten, es ist Elias, andere wieder, es ist ein Prophet wie eben sonst ein Prophet. Auf diese Kunde sagte Herodes, den ich als Johannes geköpft habe, der ist nun in Kraft erstanden.
Markus 6, 14 bis 16, Lukas 9, 7 bis 9, Matthäus 14, 1 folgende.
Diese an sich sehr anschauliche Notiz bildet im Markus-Evangelium nicht den geringsten Beweggrund mehr für die treibende Macht der Vorgänge, die jetzt vielmehr an das paulinische Dogma vom kosmischen Sühnetod Jesu übergegangen ist. In jener jetzt übertünchten Schicht hat Herodes eine aktive Rolle im Jesus-Schicksal gespielt. Das besagt die eben vernommene Stelle nicht allein. Nach einer kühnen Vermutung, die durch Rückübersetzung in die aramäische, auch von Jesus und seinen Jüngern gesprochene Umgangssprache gelang, wäre im lukanischen Paralleltexte Lukas 9,9, allwo jetzt steht, Herodes suchte ihn zu sehen, in ursprünglicher Fassung zu lesen gewesen, er suchte ihn töten zu lassen. Steht doch bei Lukas wenig später, einige Pharisäer hätten zu Jesus gesagt, geh weg, mach, dass du von hier fortkommst, denn Herodes will dich töten. Lukas 13, 31. Und auch bei Markus findet sich im genauen Echo zu jener erst erwähnten Splitterstelle, Markus 3, 6, eine weitere geschichtliche Spur in dem Jesuswort, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Markus 8, 15. Also hat der Hass der Machthaber auf Jesus für die geschichtliche Ursache seines frühen und gewaltsamen Unterganges zu gelten. Der Beweis lässt sich aber überdies umgekehrt führen. Wie könnte es sonst zugegangen sein, dass jene andere, rein menschliche Auffassung der Leidensursache, die im heutigen Synoptikertext der dogmatisch-sakralen zur Folie dient, überhaupt nachträglich noch Einlass fand? Es gibt da nur eine Erklärung. Als das jetzt synoptische Bild vom Menschensohn, der gekommen sei, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, Markus 10, 45, Inhalt der urchristlichen hellenistischen Taufmission geworden war, da hätte das Dogma vom Sündlosen, einmal vorhanden und in Kraft, niemals neben sich Elemente aufkommen lassen und als offizielle Bestandteile der Verkündigung geduldet, die das Jesus-Schicksal vom profangeschichtlichen Ursachen, nämlich realpolitischen Machthabern, bestimmt sein ließen. Eifersucht konservativ-aristokratischer Amtsstellen galt der Gemeindedogmatik noch nicht als genügende Verkörperung satanischer Vernichtungsmittel. Enthält aber, wie sich nicht leugnen lässt, der synoptische Stoff solche dogmatisch ungenügende Erklärungsgründe zweifellos, so müssen sie schon vorher zu Recht bestanden haben, und zwar kräftig, weil ihre Entfernung nicht restlos gelang. Die Tatsache einer vordogmatischen Überlieferung, die auf den Erinnerungen der Augenzeugen fußt, ist damit abermals bündig erwiesen. Dem Aufbruch des Jesus vom Norden des Landes nach Jerusalem wurde das dogmatische Motiv erst untergeschoben, wenn es heißt, heute und morgen und übermorgen muss ich wandern, denn es kann kein Prophet umkommen außerhalb Jerusalems. Lukas 13, 33. Hier ist die Tünche zu dünn aufgetragen, um nicht sofort durchsichtig zu sein, nachdem es unmittelbar vorher so konkret wie möglich geheißen hat, Herodes will dich töten. Lukas 13, 31. Ja, auch in jener Einschaltung der Passionsgeschichte, wo Herodes Jesus immer schon gern gesehen hätte, Lukas 23, 6 bis 12, kann recht wohl die alte Spur von der notorischen Feindschaft gegen Jesus, wenn auch zur harmloseren Neugier umgebogen, sich noch einmal hervorgewagt haben. Nun könnte man vielleicht die historische Echtheit dieser politischen Motive anzweifeln, mit dem Hinweis auf die schlechten Erfahrungen, welche die Urgemeinde selbst mit der herodianischen Dynastie machte, wobei besonders das Benehmen des Herodes Agrippa dem Ersten gegen Petrus und Jakobus, Argonauten 12, 1 bis 19, ins Gewicht fällt. Allein näher liegt, namentlich angesichts der eben beschriebenen literarischen Sachlage, die eine historische Unterschicht durchschimmern lässt, den eigentlichen Landesherrn des Jesus, Antipas, verschlagen den jüdischen Nationalisten in die Hände arbeiten zu sehen. In den drei ersten Evangelien liegen demnach zahlreiche Zeugnisse einer frühesten urchristlichen Jesusauffassung in doppelter Reihe vor. Einmal ein Jesusandenken, das seine Gestalt dadurch erhielt, dass es sich in der Meinung der ersten Christengeneration mit einem religiösen Wert verschmolz, nämlich dem Erlösungsgedanken der eigenen Heilsgewissheit. Darin eingewickelt war aber ein Jesusandenken, das, wenn auch nur in einzelnen Bruchstücken, die naive, dogmatisch unverworrene Erinnerung zuverlässiger Augenzeugen an ihn noch einigermaßen unversehrt in sich trug und uns dadurch wenigstens teilweise historische Unterlagen unter den Fuß geben kann. Jesus ist den gegen ihn gesponnenen politischen Umtrieben zum Opfer gefallen. So lauteten die ältesten Berichte über ihn. Erkennt man in dem eben entwickelten Gedankengang eine nun zugeschüttete, aber einst mächtige Tendenz der Überlieferung, die Schuld am Tode Jesu der Staatsbehörde aufzubürden, so fällt damit starkes Licht auf die Vorgeschichte im Evangelium nach Matthäus. Aus dieser wird so das bewusste Vorspiel zu eben dieser Tendenz. Ein solches Ziel erklärt auch vollauf den Anbau dieser Vorgeschichte, die unter diesem Gesichtswinkel straff angelegt und wohl erwogen erscheint. Ein fünffacher Schriftbeweis erhärtet die These, dass trotz allen Nachstellungen Jesus als wahrer König von Zion und wahrer Gottessohn zur Welt gekommen sei. Den Anfang macht die Ahnentafel vom ersten Erzvater an. Matthäus 1,1 bis 17. Im Ganzen 3×14 Geschlechter. Die Tabelle wird nach dem Prinzip der Paternität auf Josef geführt, dieser dann freilich durch Proklamation der Jungfrauengeburt als Vater beiseite geschoben. Matthäus 1,18 bis 25 mit Jesaja 7,14. Der alte Herodes wird von Eifersucht erfasst, weil die Huldigung der Weisen aus dem Osten dem künftigen, soeben zu Bethlehem in Juda geborenen König Israels galt. Matthäus 2,1 bis 12 mit Micha 5,1. Daraufhin flieht der Nährvater Josef durch einen Engel im Traum gewarnt mit Maria und dem Jesuskind nach Ägypten. Matthäus 2,13 bis 15 mit Hosea 11,1. Herodes aber verhängt einen Massenmord über die Säuglinge unter 2 Jahren. Matthäus 2,16 folgende mit Jeremia 31,15. Jesus siedelt, heimkehrend mit den Eltern, nach Nazareth über. Matthäus 2,19 bis 23 mit Richter 13,5. Jesus als berechtigter, wenn auch verfolgter Inhaber der göttlichen Dynastie auf Erden, die über das irdische Königshaus und seine Mordpläne triumphiert, dieses Thema schlägt Matthäus im Vorbericht deutlicher an, als es in seiner Schrift selbst bei dem Stande der Überlieferung, den sie bietet, zutage tritt. Dafür erhält dann die Endpartie der auf uns gekommenen schriftlichen Überlieferung auch die größte historische Glaubwürdigkeit. Die weltliche Macht hat ihr Ziel erreicht. Jesus hat den Tod des Zeugen für den Gottgeist gefunden, wie kurz vor ihm Johannes der Täufer. Diesen Untergang, den ihm die im Lande zuständigen Behörden zugedacht und auch bereitet haben, beschreiben die 3 ersten Evangelien ziemlich übereinstimmend. Und zwar beschließen sie, der Natur der Dinge entsprechend, alle 3 ihre Schrift mit der Passionsschilderung. Von da an zeitlich rückwärts, den in Jerusalem verbrachten Tagen vorgelagert, schmilzt die Objektivität der Überlieferung, die, nochmals sei es versichert, keineswegs völlig geschwunden ist, mit der Subjektivität der Urgemeinde in einen Teig zusammen, in den sowohl historische Wesenheit als legendarische Dogmatik eingeknetet ist. Die Situation des Historikers gestaltet sich aber nur dann hoffnungslos, wenn ihm nicht seine kritische Sicherheit in der Bewertung der Texte den Dienst des Reagenzglases leistet, die Bestandteile auch in ihrem verbackenen Zustande auseinanderzuhalten.